Herzlich willkommen zu 7700 Tage, dem Podcast von Sascha Stieler und Antonio Lucaccio. Und es geht los und wir nehmen auf und es ist kurz vor Mittag. Und kennt ihr das, wenn man was macht und man sagt so, ich mach das jetzt noch und dann gibt's Mittag. Ich freue mich schon jetzt aufs Mittag, aber ich freue mich auch auf den Podcast mit dir, Sascha.
Ja.
Aber geht dir das auch so, dass man denkt, ah geil, jetzt mache ich noch das und dann kommt zum Beispiel das Abendbrot oder das Mittag?
Habe ich selten.
Echt?
Ich denke ganz wenig an Essen.
Ich denke die ganze Zeit an Essen.
Ich weiß.
Mein Leben ist strukturiert durch das Essen.
Ja, ich weiß. Du bist ja auch das Dessertkätzchen.
Ja.
Aber
wir waren ja am Wochenende unterwegs.
Ja, wir haben bei Rudolf gespielt. Tagen.
Ja, bei Rudolf haben wir gespielt.
Rudolf, herzlichen Glückwunsch. Rudolf wurde 70.
Ja, war richtig schön.
Ja, war wirklich cool.
Es war richtig herzlich. Wir haben eine Party mitgemacht. Es war, ja. War cool. Hätte ich nicht gedacht. Es waren aber auch irgendwie alle da, von ganz klein zu ganz groß.
Bundeskanzler, alle waren da.
Und, und dann gab es ich weiß nicht, kurz vor 11 oder so?
Es war spät.
Kurz nach 10? Gab's nochmal Dessert?
Du saßt auf jeden Fall halb 12 nachts noch vor dem Tiramisu.
Ich hatte drei Teller mit Leckereien voll. Das war wirklich krass. Und ich bin ins Hotelzimmer und hatte davor auch noch eine Cola Whisky getrunken. Ich hatte einen Zuckerschock. Ich dachte nur so, Anton, du musst jetzt mal wirklich aufhören. Die ganze Zeit. Aber ich freue mich dann auch so doll drauf. Und ich auch heute früh dachte ich, ich habe dieses leckere Brot gekauft. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin aufgestanden, dachte, ich habe so Bock auf Frühstück. Und jetzt habe ich so Bock auf Mittagessen. Das gibt's doch gar nicht. Lass schnell den Podcast aufnehmen. Oh Gott. Ich klinge wie so eine Völlerei. Aber gar nicht. Ich bin eigentlich, es geht noch, gerade so.
Wir haben gerade überlegt, wie unser Podcast auch noch heißen könnte. Und eigentlich wollten wir reinstarten mit, hallo, hier sind Liebesdinger.
Liebesgrotte.
Liebesgrotte oder Liebe auf den zweiten Blick. Ja,
ja, bei dir war es, für mich war es der erste Blick. Ich hab, beim ersten Hören.
Naja, auf jeden Fall wird es jetzt doch so ein Essenspodcast.
Nein, das ist ja, ich weiß nicht, es ist auch nur im Winter so.
Ja.
Na wohl, nicht ganz. Aber ich freue mich auch im Herbst und im Sommer auch aufs Essen.
Auf jeden Fall.
Aber im Winter brauche ich halt ganz viel Essen, ja, weil ich so doll friere.
Ja.
Und dann mein Körper braucht ganz viel zum Verbrennen.
Ja, ja.
Um irgendwie durch den Winter zu kommen.
Na klar, das kann ich nachvollziehen. Okay. Also zum Beispiel im Sommer, wenn 40 Grad sind, habe ich erst recht keinen Hunger.
Esse ich auch sehr gerne.
Weil ich dann denke, sag mal, gar kein Appetit.
Ja, das unterscheiden wir uns auch wieder, weil ich habe da auch immer sehr Bock auf Essen.
Nee, ich vergesse auch manchmal Essen. Also das ist dann wirklich
das macht
so.
Macht mich aggressiv, wenn wir unterwegs sind und du hast keinen Hunger und ich habe wirklich immer Hunger.
Nee, ich vergesse es einfach.
Also, das ist großartig.
Naja, aber ich meine, figürlich kommt es aufs Gleiche raus, nicht wahr?
Es ist was Historisches passiert die Woche. Sascha ist aus meiner Paddle-Gruppe ausgestiegen.
Ja.
Ich habe ja so eine WhatsApp-Paddle-Gruppe und die wächst von Woche zu Woche.
Ja,
ich habe fast schon 30 Leute.
Ja, es ist jeden Tag, gibt es irgendwelche Nachrichten da in dieser Gruppe.
Und es sind tolle, lustige Leute jetzt dabei. Also... Ja. Irgendwelche Direktoren von Schauspielhäusern, Bundesliga-Schiedsrichter spielen jetzt mit in der Gruppe.
Es wurde Zeit, da rauszugehen.
Und wir treffen uns diese Woche dreimal zum Beispiel und dann just in dem Moment geht Sascha raus, wo ich dachte, ja, jetzt ist er zu gut geworden für uns.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Nee, es ist ja wirklich, wenn ich einmal im Jahr Paddle-Tennis spiele und euch immer noch schlage, dann frage ich mich, was ihr die restliche Zeit überhaupt macht.
Ja, also... Es ist großartig, dass du das so verkaufen kannst, aber natürlich hättest du ja gar keine Chance. Aber das ist so sind die Prioritäten. Ne? Bei mir liegt die Priorität auf Essen.
Und Paddeltennis.
Paddeltennis und dann kommt das Duo.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Nein, aber das kann eigentlich gar nicht hinhauen, weil natürlich, wenn ich unseren Kalender anschaue und sehe, was für eine Zeit wir miteinander verbringen, denke ich ja auch, ist es auch gut so, dass jeder seine Spielwiese hat.
Na voll.
Und ich möchte ja auch, ich brauche diesen sportlichen Vergleich und dieses auch sich ständig und dranbleiben und das ist irgendwie cool. Dann hat man so seine Bubble und dann geht man aus der Bubble raus und ist sofort wieder zu Hause.
Ja.
Dann trifft man sich auf den Podcast, redet übers Essen.
Ja.
Und dann ist eigentlich auch alles irgendwie wieder gut.
Ja.
Es ist so, wie wenn man nach Hause kommt und man hat sich als Paar wieder was zu erzählen.
So ist es. Hast du denn heute gewonnen oder verloren?
2-1 verloren. Ja.
Und ist trotzdem noch ein guter Tag?
Ja, ist ein guter Tag. Weil ich habe mit jemandem zusammengespielt, der auch gut Paddle-Tennis spielt, aber wenn du noch nie als Team zusammengespielt hast, das kann mal gut funktionieren, aber das ist ein Teamsport, du musst da zusammenwachsen.
Wäre ich nur dabei gewesen, hätten wir eine Chance gehabt.
Nee.
Dann hätte ich mich hinten an diese Glasscheibe gestellt und hätte dich alles machen lassen. Das ist ja meine Taktik.
Aber das funktioniert auch nicht. Das ist jetzt so, dass Du musst es zusammen machen.
Aber ich sorge ja auch mit meiner mit auch, meinem Verbalen auch für Aggression nicht, beim Gegner.
Wenn
ich die beleidige? Nee, meinst du nicht?
Nee, eine ist Bundeswehroffizier gewesen.
Aber das bietet ja Angriffsfläche genug.
Und nee, der steht da drüber. Und der andere ist Direktor.
Du denkst, dass der da drüber steht. Pass mal auf.
Ja, nee.
Wenn ich da dem gegenüberstehe auf dem Paddelfeld.
Es ist einfach schön zu sehen. Man geht in die Halle rein, man kennt jeden jetzt irgendwie und es ist irgendwie ein schönes Beisammensein.
Ja.
Aber ich bin noch einer, der es, glaube ich, noch human macht. Manche fahren ja jetzt geschlossen zusammen in den Urlaub, um da weiter zu trainieren.
Ja. Ist das auch schon so ein Jungsding? Ich habe immer so das Gefühl, dass es so ein, dieses plötzlich mit 40 dann nochmal, doch nochmal irgendeine Sportart finden, wo man gut drin ist. Das ist auch so ein Jungsding.
Nee, weil ich bin auch überrascht, wie viele Frauen das spielen.
Ist doch so?
Unfassbar. Und auch so gut. Okay. Also es gibt auch ein, zwei Bundesligamannschaften bei Frauen bei uns. Also das ist super erstaunlich und dadurch irgendwie auch so schön, dass es nicht so getrennt ist.
Okay.
Aber na klar, es gibt viele, die jetzt so wie ich sagen, okay, gut, im Fußball reißen wir nichts mehr, außer unsere Bänder, lass mal was anderes machen. Aber ich wollte nicht auf das Paddle-Thema zurückkommen, weil das haben wir ja schon oft besprochen, es ist eine große Leidenschaft und es ist immer noch einfach schön, das entdeckt zu haben, es tut der Seele wahnsinnig gut.
Ja.
Du bist auch gut gestartet in den Tag, oder? Du hast heute Sport gemacht?
Ja, auch.
Hast du mal einen neuen Pulli an?
Ja, was heißt mal? Also ob ich hier nur einmal
im Jahr... Ich kenne deine Anziehsachen schon sehr gut, Sascha.
Naja, ich muss dazu sagen, vielleicht geht euch das auch so. Ich liebe zum Beispiel Herbst und Frühling, weil das ist rein modisch gesehen die geilste Zeit. Ne? Weil es gibt Tage, da ist ein bisschen kühler, da zieht man sich vielleicht ein T-Shirt und eine Jacke an. Dann gibt's mal kannst du auch den Pullover tragen. Dann gibt es vielleicht Tage, wo du ein Hemd trägst oder so. Also es ist, alles ist möglich.
Ja.
In dieser Jahreszeit. Im Winter freue ich mich immer, aber wenn der Winter anfängt, denke ich, ach guck mal, diese paar schönen Pullover, ganz toll, da freue ich mich drauf. Und irgendwie nach so zwei Monaten denke ich, ich kann keine Pullover mehr sehen, weil jeden Tag, wenn man rausgeht, denkt man, was trägt man? Pullover. So, ich raste aus. So, und deshalb wurde es jetzt Zeit für neue Pullover, damit ich mich wieder freue auf den Winter, wenn ich zumindest die Haustür verlasse. Aber es ist wirklich, der Winter schränkt einen enorm ein, modisch, ja. Und es ist auch so, manchmal will man dann schöne Schuhe anziehen. Dann denkt man wieder, man bereut sofort, ich gehe raus, ist wieder sackkalt. Ja?
Es gibt so ein, zwei Geschöpfe in meiner unmittelbaren Umgebung, also hier bei uns in der Straße, die ziehen immer konträr genau das an, was eben nicht passt.
Ja.
Also es gibt einen, der läuft jetzt immer mit kurzer Hose rum bei minus 5 Grad und im Sommer hat er lange Hosen an. ich denk immer, was?
Aber ist es so ein Barfußläufer? Es gibt ja Leute,
kein Barfußläufer, einfach so aus Protest wahrscheinlich so, es ist nicht kalt.
Okay.
Ich habe eine kurze Hose an und im Sommer seh ich den ja wirklich manchmal und denk so, aha, jetzt hast du eine lange Hose an.
Interessant.
Verstehe ich nicht so richtig.
Interessant, ein Mensch ohne Gefühle.
oder eben, die sind komplett umgedreht einfach.
Ja, das kann sein.
Finde ich erstaunlich. Also ich hätte jetzt nicht so wirklich Bock auf kurze Hose. Aber,
aber zumindest ist er modisch anscheinend nicht so eingeschränkt.
Vielleicht wurde das ihm falsch erklärt als Kind.
Ja.
Weil gesagt wurde, du musst immer genau das Gegenteil anziehen, um dich abzuhärten
oder
um modisch aufzufallen.
Na, oder wenn man Kinder kennt, weiß man ja gerade, die Jahreszeit ist immer schwierig jetzt. Ne? Ja. Weil auch da, jeden Tag, kannst du nicht sagen, hier Sommerkleid, viel Spaß, sondern jeden Tag die dicke Leggings und sowas. Ne? Genau, muss irgendwas rein. Und da ist es ja das Gleiche. Vielleicht ist es so ein Frustring gegenüber seiner Kindheit, weil er sich da immer korrekt anziehen musste. Kann auch sein, dass das hängen geblieben ist.
Ja,
aber wir mutmaßen viel rum.
Ich finde Accessoires doof, die man immer liegen lassen kann. Also Handschuhe, Mütze, Schal.
Ja.
Das ist eine Sache, ich brauche eigentlich jeden Winter zwei, drei neue Schals, Mützen und Handschuhe, weil ich lasse die liegen und Handschuhe ziehe ich gar nicht mehr an.
Ja.
Einfach, weil ich wüsste, dass ich die sehr, sehr schnell irgendwo liegen lassen würde.
Ja.
Das finde ich sehr frustrierend. Und da kann ich mich auch dran zurückerinnern, dass das mir als Kind schon immer so ging, dass ich das immer irgendwo liegen lassen habe. Ja. Weiß nicht, ob es dir so ging.
Ja, ja, klar. Ich glaube, hat jeder Erfahrung mit. Ja. Aber ich finde auch, ich plädiere dafür, dass der Winter so langsam vorbei ist.
Ja.
Man muss sagen, zumindest bald ist er vorbei. Ich will zumindest einmal erwähnen, dass wir im März, wo man ja vielleicht schon diesen aufkeimenden Frühling wieder spürt.
Ja.
Ja, da werden wir ein bisschen unterwegs sein in Städten, wo wir sonst noch nie waren. Wir sind ganz gespannt, wo wir sind. Und zwar in Wuppertal, Osnabrück und Lüneburg. Antonio, hast du da irgendeine Assoziation mit Wuppertal, Osnabrück und Lüneburg? Was erwartet uns?
Wuppertal habe ich schon zweimal gespielt.
Ja.
war spannend.
Ja.
Irgendwie auch mit dieser Bahn, die da durch die Stadt läuft.
Ah,
ist ja,
ja
ganz, ganz
ja,
berühmt.
Die berühmte Bahn. Die
und es gibt da so ein Künstlerstadt, also so ein Künstlerviertel. Das ist ganz cool da.
Okay. Ja.
Da war ich schon 2-3 Mal. Das war irgendwie ganz schön.
Osnabrück?
Osnabrück war ich, glaube ich, noch nie. Du?
Ja.
Und?
Auch 2-mal. Aber naja, wie es so ist. Ob ich in Duisburg bin oder in Osnabrück, macht keinen Unterschied. Ich bin da hingefahren zu irgendeiner Location, hab meine Keyboards aufgebaut, hab da reingehauen, hab's wieder abgebaut, lag in einem Hotel und bin wieder gefahren. Also ich könnte nicht sagen, was Osnabrück ist.
Aber du bist da nicht nochmal abends rum irgendwie oder?
Nee, nee. Ja. Der Punkt ist manchmal, wenn du so viel Equipment aufzubauen hast, dann...
Ja, nee, weil ich war unabhängig vom Du unterwegs und wenn ich nicht mit dem Du unterwegs bin, gehe ich eigentlich immer raus und guck mir was an.
Ja.
Also,
aber Osnabrück eben noch nicht.
Ich war noch nicht in Osnabrück und ich frage mich, dann googeln wir mal.
Wir googeln. Und Lüneburg ist aber schön.
Habe ich gehört, ne?
Lüneburg ist schön. Da habe ich schon 1-2 Mal gespielt, zusammen mit Max Prosa.
Mhm.
Ein bisschen abenteuerlicher Gig, muss ich sagen. Das war irgendwie Ende April, das erste Open-Air-Konzert. Wir sind da zu zweit hingefahren mit so einem Gesangs- und Lyrikprogramm. Und dann meinen die, das war so wie so ein wunderschöner Garten-Location irgendwie, also so, wie kann man sich das vorstellen?
Wie ein Garten?
Naja, eine Draußen-Location halt, schon mit einer großen Bühne.
Super gut erklärt.
Viele
Draußen-Location.
Viele Buden, ja.
Wieso? Naja, halt. Was erwartet uns, eine Draußen-Location?
Wenn man jetzt sagt, Garten ist ein vollkommen falscher Eindruck, es war eine sehr große Bühne.
Also du kannst es ja einfach... erklären, was? Schotter, Untergrund?
Schlamm. Es war purer Schlamm. Es war einfach purer Schlamm, verdammt. Weil es war nicht die Zeit für ein Open-Air-Konzert.
Ja.
Und der Backstage war auch draußen. So, und es war unfassbar kalt. Und dann dachte ich, wie ist das für die Leute, wenn wir hier 2 Stunden lang so ruhige Klaviermusik spielen und die schön da sitzen.
Im Schlamm.
Ja, und das ist ja dann auch so eine Zeit, wo du dann eben nicht mehr die Pelzjacke anhast oder Pelz ist jetzt das falsche Wort, ich bitte euch, aber du weißt, was ich meine, den 4-lagigen Zwiebellook, da hast du eher mal eine Windjacke an, ne?
Ja.
Das war einfach, also mit Lüneburg assoziiere ich kalt, aber auch sehr schön.
Und Schlamm.
Weil es war, genau, und ich hab dort falsch geparkt im Schlamm. Und der Veranstalter meinte noch, nee, das ist alles gut, stell dich hier hin in Schlamm. Das war das teuerste Parkticket, was ich je bekommen habe.
Ja?
Ja, ich hab dann so ein Ding bekommen.
Stimmt, 80 Euro, oder?
Unglaublich teuer.
Ja, weil das ist nämlich dann, ich habe das auch
wenn
schon mal...
Wenn du im Schlamm parkst, ist es irgendwie Naturschutzgebiet oder
ja,
so.
Genau, das ist so, wenn du im Naturschutzgebiet parkst, ist richtig scheiße.
Und er meinte, hier, da kannst du dich hinstellen vor die Location, weißt du, kein Problem. Ich so, na gut, parken ist ja auch so eine Situation, mit der wir immer wieder konfrontiert sind.
Ja.
Aber deshalb, ich glaube trotzdem, wir sind dann nach Lüneburg reingelaufen, da haben wir es nämlich mal gemacht und haben dort was gegessen und das habe ich als sehr, sehr schöne Erinnerung. Zum einen muss man sagen, ich konnte das abstrahieren, obwohl es kalt war, war das eine sehr schöne Ecke dort am Fluss, wo wir gespielt haben, sehr grün und dann gab es diese wunderschöne Altstadt. Lüneburg freue ich mich, Antonio.
Aber wir sind generell in sehr vielen Orten jetzt unterwegs. Ich habe mal geguckt, wir danach spielen wir in Luckau, Halle, Frankfurt am Main, Erlangen, Potsdam, Münster, Bottrop, also Reutlingen, Mainz, also es sind ganz viele Orte, wo man schon mal war, so ein bisschen, aber man hat nicht so wahnsinnig viele Assoziationen. Mhm. Lass uns da ganz viele Assoziationen gewinnen.
Ja, wir berichten euch hier darüber.
Lass uns auch mal so rumlaufen,
unbedingt.
Wenn wir im Schlamm geparkt haben.
Unbedingt. Antonio,
Gummistiefel einpacken, ja oder nein?
Nee, aus Protest nicht. Nee. Da bin ich wie der Typ, der hier in Leipzig, kurze Hose trägt im Winter. Nee. Gummistiefel geht zu weit.
Ja.
Das geht zu weit.
Bin kein Gummistiefel-Fan.
Nee, naja, das kann schon cool sein, wenn du mit einem Hund gehst irgendwie durch den Wald und dann denkst, ja, klar, Schlamm, kein Problem. Ja, da fühlt man sich überlegen gegenüber dem Schlamm zumindest. Und aber für uns, nein. Antonio, ich wollte dich fragen, weil ja wir auch ein bisschen Musik machen immer.
Ja, immer.
Es war, die letzte Woche startete mit den Grammys. Hast du davon was mitbekommen?
Nicht
der wichtigste amerikanische Musikpreis, muss man dazu sagen, es werden amerikanische Künstler dort geehrt. Es ist jetzt nicht so, dass wir das gewinnen können. Wir würden es gewinnen können, ne? Aber wir werden da nicht zugelassen.
So, weiß ich gar nicht so richtig.
Ist nicht.
Okay.
Ist tatsächlich nicht.
Aber es sind
amerikanische Produktion.
Achso, eine amerikanische Produktion.
Ja, du kannst schon als Musiker da mitwirken, aber der Hauptkünstler oder die Produktion muss dort stattfinden.
Ist was ich nie wirklich verfolgt habe.
Weißt du nicht?
Nee.
Also ich meine,
ich bin auch keiner, der Oscars guckt oder sowas.
Ja, aber Grammys ist ja schon Mucke.
Ja, aber habe ich nie groß mitgekriegt.
weil du gefragt hast, wer gewonnen hat, ne, wollte ich dir das kurz mal erzählen, Antonio.
Ich weiß es gar nicht.
Genau, genau. Nee, ich habe auch, also ich habe es jetzt auch nicht geguckt.
Aber ich habe Freunde wirklich, ja, die sich für solche Preise sehr interessieren, ja, und die nachts sich die Ohren um die Ohren schlagen.
Ja.
Und Leute auch, die Oscars gucken und so, ja, nachts. Das ist was, wo ich, das hat mich nie interessiert. Ja. Also auch nie Filmpreise, ja, oder sonst was.
Ja.
Echo gucken fand ich immer albern. Irgendwie.
Wir haben ja auch Preise gewonnen. Antonio, willst du mal ein paar nennen?
Wie zweiter Platz beim Biberacher Jazzpreis, ja, oder sowas.
Mit Skandal. Es war eigentlich ein Skandal.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja. Egal.
Ja.
Du wolltest mir auch so den Grammys erzählen.
Biberacher Jazzpreis, internationaler Jazzpreis, Straubing, haben wir auch gewonnen. Weißt du noch? Mit unserem Jazzquartett, Change Request. Und gut.
Ich habe auch ein, zwei goldene und Platinscheiben, glaube ich, im Lager drüben liegen.
Ja.
Bei irgendwelchen Produktionen, wo man mitgespielt hat. Aber ich bin so ein Typ, der legt die dann irgendwo in die Ecke.
Ja.
Ich kann damit nicht so viel anfangen.
Nee, aber ich.
Aber wenn wir eine goldene Schallplatte gewinnen würden, wüsste ich gar nicht. Ich würde die nicht aufhängen, glaube ich. Bin da nicht so.
Na, wenn wir für ein Duo eine hätten, die würde ich schon aufhängen.
Ja.
Ja. Ich kenne den Mann, der diese Awards herstellt. Das ist ein toller, der hat mir das mal gezeigt. Und zwar ist das Ronald Reinsberg. Der hat viele Jahre auch fürs Duo die Platten designt. Zum Beispiel Live im Gewandhaus hat er gemacht. Mhm. Oder Klappen und Tasten.
Ja.
Und Ronald ist Grafiker und hat ein Büro in Berlin. Und einer seiner Zweige ist diese Herstellung von diesen Musik-Awards. Und er hat das auch lange Zeit ausschließlich der Einzige, der das irgendwie mitgemacht hat. Und er hat das mir mal gezeigt, weil das ist total interessant zu sehen, wie diese Awards hergestellt werden, weil die machen sich dann wirklich einen Kopf darüber, dass da nicht nur eine goldene Schallplatte reinkommt oder eine Platinplatte oder whatever, sondern dass das gestaltet wird mit Sachen, die an das Album erinnern, an den Künstlern oder an die jeweilige Künstlerin, und wirklich so eine 3D-Sachen da drin entstehen. Und mit ganz, ganz viel Liebe sind diese Awards gemacht, handgefertigt. Mhm. Deshalb, es kostet natürlich eine Stange Geld, weil das ist natürlich nie was irgendwie eine
mal
Masse,
schnell gemacht ist.
Genau, mal schnell gemacht ist. Deshalb wird es auch inzwischen nur noch wenig produziert, so, weil das kostet natürlich immer wieder mehr Geld für die Artists und für die Plattenlabel. Und ich sehe das gerade bei Sandra Ludewig, meiner Frau, die ja viele, viele Bilder gemacht hat und Alben fotografiert hat, die nun Gold- und Platin-Status haben. Die hat gefühlt irgendwie die letzten 10 Jahre nichts bekommen, weil keiner so eine Awards mehr herstellt. Nur noch ganz selten. Ich glaube, die Rapper machen das, weil da ist so ein bisschen so ein Statussymbol. Und das finde ich eigentlich cool. So, und auf jeden Fall hat mir Ronald mal diesen kleinen Bereich gezeigt, wo diese Awards gemacht werden. Und falls wir uns mal ein Duo-Award machen für zum Beispiel, aber da müssen wir uns eine eigene Kategorie schaffen, Antonio, zum Beispiel für
meisten Töne innerhalb von einer Minute.
100 verkaufte CDs in 3 Monaten. Ja. Nein, aber da müssen wir uns überlegen, weil wir werden jetzt nicht die deutschen Albumcharts machen.
Ja.
Man muss sich ja sowieso für die Charts anmelden. Das kostet was.
Ja, ja.
Also jetzt nicht so, dass man einfach sagt, wenn wir jetzt unsere Platte rausbringen zum Beispiel, ist die jetzt nicht chartgelistet.
Genau, ja, weil wir sie nicht angemeldet haben in diesem Chartsystem. Aber das sind alles so Kategorien, ja, hat mich nie krass interessiert auch so. Ja. Irgendwie, aber ich habe natürlich dadurch, dass ich mit solchen Künstlern auch zu tun hatte, immer Berührungspunkte.
Ja, mit Gold und Platin.
Ja, na klar, ich weiß noch, als ich bei Wolfgang Niedecken zu Hause war zum Beispiel, der Sänger von Bab, da war ja auch dann so ein Zimmer und da war alles voll so. Und dann hat er früher erzählt, ja, heutzutage verkauft man 100.000 Alben, da kriegt man schon Platin oder sowas.
Hat sich das geändert?
Ja, früher hast du da...
Für 100.000 war doch Gold.
Oder Gold oder sowas. Früher hast du 1 Million verkauft und hast das bekommen. Also jetzt, das hat sich ja dann über die Jahre immer so total verändert.
Okay.
Und es wurde dann immer dann angepasst nach Verkaufszahlen.
Ja.
Und vor 20, 30 Jahren waren noch ganz andere Summen vonnöten, dass du ein Platin-Album bekommst, glaube ich.
Okay, das wusste ich. Ich wusste nicht, dass sich das geändert hat. Ich wusste nur, 100.000 verkaufte Einheiten sind, glaube ich, Gold.
Ja.
Man muss auch sagen, was ist vielleicht auch für alle Zuhörenden interessant, mal einen Einblick zu bekommen. Deutschland ist mit das einzige Land, wo die Chartplatzierungen nicht aufgrund wirklich verkaufter Einheiten errechnet werden, sondern einfach nur am Umsatz. Das heißt also, deshalb
ist das in Amerika nicht so? Nee. Bist du sicher?
Ja. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, okay.
Bin ich mir relativ sicher. Deshalb gibt es in Deutschland, das siehst du nämlich eigentlich selten bei amerikanischen Künstlern, in Deutschland bringen alle diese Boxen raus.
Ja.
Immer diese Boxen. Ihr müsst diese Boxen kaufen, in den Boxen ist noch ein Hoodie drin und noch ein Aufklebeset und noch ein goldenes Ticket oder whatever. Ne? Alle packen diese Boxen. Und das hat den Grund, dass du natürlich dann für so eine Box, was weiß ich, 80 bis 100 Euro verlangen kannst. Und dadurch, dass die Chartplatzierung nach Umsatz geht, werden halt diese 80 bis 100 Euro in deinen Umsatz für diese Platte, für dieses Album mitgezählt. Und halt nicht einfach nur eine CD für 15 Euro oder eine Platte, eine Schallplatte für 25 Euro. Das steigert den Gesamtumsatz an diesem einen Produkt, das zählt dazu. Und kann also sein, dass jemand, der klug Boxen rausbringt, ne, und nur, sagen wir mal, 10.000 Boxen verkauft, auf Platz 1 ist vor jemandem, der 20.000 CDs verkauft hat, aber ohne Box.
Verstehe.
Ja, voll.
Ja, klar, generell, das zeigt mir auch schon wieder, dass es halt einfach ein Markt ist. Und dass es halt nicht prinzipiell erstmal um Mucke geht. So. Und deswegen ist es wahrscheinlich immer an mir vorbeigegangen. Hat mich einfach nie groß gejuckt.
Was müsste denn in so einer Duo-Box drin sein?
Ah, auch da bin ich immer sehr kritisch. Ich mag ja nichts, was so billiger Plastikzeug.
Nee, das Kram, ist keine Scheiße. Da bin ich mir
irgendwie. Ich mag nichts, was so, wo du denkst, ah, okay, das brauche ich eigentlich gar nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so der Punkt an diesen Boxen, wo ich dir denke.
Die CD zum Beispiel. Eine CD.
Brauche ich gar nicht.
Brauche aber gar nicht. Ich habe gar nichts mehr, wo man es abspielen kann.
Nein, aber ich bin da wirklich super konservativ. Ich mag halt Sachen, die mit denen ich irgendwie was anfangen kann.
Ja.
Also, wenn jemand ein gutes Buch schreibt.
Ja.
Damit kann ich was
also
anfangen.
Also packen wir schon mal ein Duo-Buch rein.
Finden ein Duo-Buch gut. Da könnten ja so lustige Geschichten rein.
Ja.
Vielleicht kombiniert mit einem Notenheft.
Noten?
So mit ein paar Songs, wo Leute sagen, ah, das würde ich gerne mal ausprobieren, mal zu spielen. Ja, solche Dinge. Das finde ich ganz
gut. Das wird ein verrücktes Buch. Noten, dann Erzählungen über unsere Stücke, Lebensweisheiten und Kochrezepte.
Ja, genau. Ich dachte auch mal, so ein Duo-Kochbuch fände ich interessant.
Ja.
Da, was einen durchs Jahr trägt, wo man sagt, ach, ich habe meine Schwiegermutter zu Besuch, möchte sie vergiften.
Ich koche jetzt einen blauen Flamingo.
Apropos vergiften, ich hatte so letztens so eine Assoziation, die ist total gruselig gewesen.
Ja.
Und zwar, wenn jemand einfach jemanden vergiften möchte, vergiftet er einfach so ein Essen bei so einer Party. Mhm. Und dann liegen alle da und sind hinüber. Weiß nicht.
Aber dann hast du ja viele vergiftet.
Ja, und ich hatte das als Traum.
Ach so.
Ja. Also ich habe dieses Tiramisu am Wochenende gegessen gehabt und bin nachts aufgewacht und hatte den Traum, dass das jemand vergiftet hatte, um irgendwie alle zu vergiften.
Aber dann wäre ich da gewesen, Antonio. Ich habe nicht davon gegessen. Ich hätte dich gerettet.
Aber wie? Gibt's dann irgendwie so ein Anti...
Ja, ich habe immer was mit. Gegen alle gibt's
Aspirin.
Also
nein, aber ganz komische Träume manchmal.
Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht und war auf dem Helene Fischer Konzert. Ja, so unterschiedlich können unsere Träume eben sein. Der eine wird vergiftet und der andere ist auf dem Helene Fischer Konzert.
Die Frage, ne, die mir sofort im Kopf so umherschwirrt. Würdest du eher zu einem Helene Fischer Konzert gehen oder zu einem Heavy Metal Konzert?
Helene.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich war ja oft dabei sozusagen, ist eine große Musical-Show. Und ich finde, das hat tatsächlich Zauber. Also es sind 12, 13 exzellente Musiker auf der Bühne. So, also da wird nicht gekleckert. Es sind eine riesige Tanzcompany dabei, tolle Tänzer. Also deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, also das ist jetzt immer meine Musik, aber in dem Kontext ist das tatsächlich auch Musik, die dann auf eine große Bühne passt. Reden wir auch immer drüber. Musik muss zum Raum passen und das ist Musik, die passt da gut hin. Und das ist einfach ist eine Show und man muss das nicht lieben. So, ich habe nur trotzdem im Zuge dessen immer natürlich so, fand es manchmal so respektlos gegenüber ihr, wie manche davon berichten, weil es halt natürlich irgendwie eine große Angriffsfläche gibt, wenn man so eine Art von Musik macht. Aber live ist es tatsächlich eine gute Show, muss man sagen.
Ich finde es ja generell sehr interessant, dass viele Künstler so manchmal so krass dargestellt werden, manche auch zu Recht.
Ja.
Also ich finde es schon auch bedenklich und crazy, wie das Save and I Do gerade unterwegs ist.
Ja, oder Rammstein oder
und Rammstein, all diese Themen da so abperlen.
Ja.
Aber es rammen ja unfassbar viele Menschen auch trotzdem hin.
Mhm.
Und da ist irgendwie so eine Berichterstattung und auch, da sind so viele Bubbles, die aufeinandertreffen, die alle gar nicht mehr miteinander können und die sind so abgeschottet voneinander.
Mhm.
Wo ich mich manchmal frage, was ist denn die Realität?
Ja.
Welche Realität wird denn gerade abgebildet in unserem Land? sei es auch politisch. Das ist ja genau das Gleiche. Du hast den Eindruck, das Grünen-Bashing ist vorbei. Trotzdem wird genauso weiter gemeckert. Es wird dann halt jemand Neues gesucht, auf den man rumhacken kann.
Na genau, und jetzt werden die Vorschläge von Grünen einfach von der CDU umgesetzt. Ach ja, ja schön, ihr lieben Politiker, ich sag mal. Das ist wirklich...
Also, wo ich so denke manchmal, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich finde, das ist alles ganz schön bösartig, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
Ja.
Und so ist es auch im Musikbusiness so ein bisschen. Ja. Dieses, der ist gut, der ist schlecht. Und das, manche sind total unwichtig, dann ist es halt unwichtig, weil die verkaufen nur 20.000 Tickets.
Ja.
Dann ist das halt unwichtig. Mhm. Und wo ich so denke, was hat das, welche Wertigkeit hat haben Dinge heute noch und wer sagt, was wertig ist.
Ja, voll. Ich meine, das, woran ich dann immer denke oder was dann tatsächlich ein großer Pluspunkt ist, dass es eine Vielfalt gibt. Ja, nicht nur eine Vielfalt an Meinungen, sondern auch eine Vielfalt an Macht. Die Macht geben bei der Musik letztendlich die Leute, die Musik hören, ja, weil sie machen einen Künstler oder eine Künstlerin groß oder klein, je nachdem.
Ja.
Oder bedeutend und nicht so bedeutend. Und man muss sagen, solange diese Vielfalt gewährt wird, sozusagen, dann kann die eine Bubble sagen, hier, ich lieb nur das und das andere ist totaler Schrott. Dann sagt die andere Bubble, ich gehe da trotzdem hin. Und es gibt ja auch immer mal gemeinsame Schnittstellen, ne? Aber letztendlich kann dann jeder irgendwie die Meinung vertreten, die er haben will. Und dann ist es auch vollkommen legitim zu sagen, das ist gar nichts für mich. Schlimm wird es immer nur, wenn sich das monopolisiert. Und das sehen wir ja jetzt, wenn so Meinung vordiktiert wird und ja, und Kunst eingeschränkt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man ja gerade ganz gut im Beispiel Amerika beobachten. Ne?
Ja.
Ich will aber zurückkommen, apropos Amerika, dass wir hier nicht zu weit abdriften, nämlich zu den Grammys, Antonio.
Ja.
Es ist tatsächlich, ich gucke manchmal zumindest, wer sind so die Gewinner, wer war nominiert, weil man da doch immer wieder so Neuentdeckungen hat, wo ich dann denke, das ist aber cool. Oder spannende Künstlerpersönlichkeiten. Das Krasse ist ja wirklich, dass Leute oftmals dort gewinnen, die sind jünger als wir inzwischen. Das sei mal die erste Feststellung. Natürlich nicht immer. Also zum Beispiel fand ich auch lustig, die Person des Jahres, gibt es immer eine Kategorie Person des Jahres?
Jetzt bin ich gespannt.
Mariah Carey. Ist das nicht geil? Mariah Carey, zeitlos. Ja, zeitlos, sie hat gewonnen. Aber sie meine ich natürlich nicht. Viele Leute, die da gewinnen, sind jünger als wir. Und das ist für mich beeindruckend zu sehen, was sie darstellen, mit welcher Klarheit sie so eine Bühne betreten, was da für eine Performance hintersteckt, dass sie sich auch zum Beispiel in dem Fall, im Fall Amerika, auch trauen, sich politisch zu äußern nach außen. Das war eigentlich ein Tenor dort, von der Künstlerbubble. Zum Beispiel das Album des Jahres kommt von Bad Bunny. Kennst du ihn?
Ja, klar.
Ich schon mal gehört. So aus Puerto Rico, glaube ich.
Genau, das. Und deswegen wollte ich jetzt sagen, es ist ja gar kein Amerikaner.
Ja, aber er produziert in Amerika. Okay. Ich glaube, er lebt auch dort.
Okay.
Aber ich weiß auf jeden Fall nicht genau.
Dann ist es rein statistisch, müsste er wahrscheinlich einer der ersten latinamerikanischen oder Latin-Musikalben sein, die einen Grammy gewonnen hat.
Das
oder?
Kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall gelesen. Und es ist auch, ich habe reingehört.
Weil das ist untypisch eigentlich, dass so ein Künstler das gewinnt.
Ist Album des Jahres. Der Song des Jahres kommt von Billie Eilish, weil wir gerade drüber in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Wildflower.
Mhm, sehr schöner Song.
Best Newcomer oder Newcomerin in dem Fall ist auch immer spannend. Olivia Dean.
Finde ich ganz toll.
Ja, super. Ist auch lustig, ne? Hat auf Spotify 60 Millionen monatliche Hörer. Beste Newcomerin. Finde ich einen guten Start ins Musikerleben. Und wie gesagt, Mariah Carey, Person des Jahres. Es gibt noch ganz viele andere.
Aber Gewinner, schön, dass so viele Frauen gewonnen haben.
Sehr, sehr viele, genau. Und insgesamt, wie gesagt, ist das ja ein Tool, wo ich trotzdem nachgucke, weil ich finde, der Grammy wird eben nicht, da gewinnt keiner, der die meisten Alben verkauft hat. Das ist nicht wie damals wie beim Echo in Deutschland, wo einfach derjenige gewinnt, der die meisten Alben verkauft hat und dann gewinnt er halt immer wieder, weil er immer wieder die meisten Alben verkauft, ja. Sondern es gibt sozusagen, du bist Teil dieses Gremiums, dieses Grammy-Gremiums, dieser Academy. Und letztendlich, ob das unabhängig ist oder nicht, aber es geht nicht nach Verkaufszahlen, werden da im Prinzip die Leute bewertet. Und ich finde es ein schönes Ding, immer mal nachzugucken, weil was feststeht, ist, dass da immer ganz viele tolle Musiker und tolle Musikerinnen zusammenkommen. Und ich finde es inspirierend, da immer mal sich so eine kleine Inspiration zu holen, musikalisch.
Ja, es ist der Blick über den großen Teich, der ist so zwiegespalten in mir. Das ist einfach wahnsinnig verrückt. Ich habe auch Sehnsucht nach New York. Ich würde gerne mal wieder hin.
Ja.
Und wir hatten ja auch mal geflaxt miteinander jetzt nach dem Abbey Road London, macht man die nächste Platte halt in New York.
Ja.
Aber unter den Bedingungen, die irgendwie gerade da vorherrschen und die Art und Weise und die Spannungen und so, ich finde, das wäre ein komisches Bild, wenn wir jetzt plötzlich einfach wieder rüberfahren würden und in Amerika irgendwie was machen würden.
Ja.
Das klingt jetzt so, als würden wir immer in Amerika was machen. Das meine ich damit.
Ah, Mist, schon wieder muss ich darüber.
Nein, gar nicht. Aber das war so, dachte ich, oh, das wäre cool so.
Ja.
Ah, und trotzdem kommt so viel guter Kram daher. Es blutet einem das Herz.
Das muss man nur wirklich sagen. Ich meine, wenn die Amerikaner uns was Schönes gegeben haben, dann ist es auch Musik. Also das kann man definitiv sagen.
Ja, es gibt viele Künstler, die einfach, ja klar, ich höre viele also amerikanische
viele
Musiker.
Viele, über die wir hier redet, also nicht zuletzt Richie Beirach, ist aus New York. Ja. Antonio, wir kommen zu unserer Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Und uns hat eine Frage erreicht, und zwar, wie wir mit Lampenfieber umgehen.
Ja, super unterschiedlich und da gibt es verschiedene Lebensphasen, auch die Lampenfieber-Erfahrungen in sich tragen, kann man das so sagen.
Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich gehe auf Toilette.
Du gehst vorm, du musst es schon erklären, du gehst, bevor es auf die Bühne geht, auf Toilette.
Ja.
Was machst du da? Nimmst du da Drogen?
Um Himmels Willen, oh Gott, stellt euch das mal vor. Also alle, die den Podcast hören, werden uns vielleicht schon mal live gesehen haben. Jetzt überlegt euch mal, ich würde noch was nehmen. Das wäre unaushaltbar.
Ja.
Nein, um Himmels Willen. Also davon habe ich anscheinend genug körpereigene. Nee, ich finde tatsächlich, früher war ich oft wirklich aufgeregt und dann drückt das wirklich auf den Darm. Ja. Ne? So, also dann muss man wirklich auf Toilette. Inzwischen ist das nicht mehr so. So einfach, weil natürlich nach irgendwie 22 Jahren Duo und insgesamt sehr vielen Konzerten das Lampenfieber wirklich deutlich weniger wird und eine gute Routine sich einmischt.
Ja.
Aber trotzdem an solchen Tagen, wo wir Konzerte haben, sind wir immer umgeben von Menschen. Immer. Die ganze Zeit. Wir fahren da zusammen hin, dann im Club oder in der Oper oder whatever. Immer Leute, schnack, 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 schnack. Und ich brauche diesen kurzen Moment, bevor es auf die Bühne geht, wo ich mal alleine bin. Und das Ding ist, es ist auch, ich kann dann auch nicht durch die Stadt laufen oder sowas, weil das ist dann zu spät. Ich brauche das kurz, bevor es losgeht. Kurz bevor wir auf die Bühne gehen. Die halbe Stunde davor, die ist wichtig. Dass man sich nochmal sammelt, dass man sich nochmal konzentriert, sich vergewissert. Wo bin ich? Und kann ich die Leute jetzt wirklich abholen? Um dieses mal kurz alleine sein, reicht ja auch nicht ein Backstage, wo alle rumhängen, sondern tatsächlich, es ist dann die Toilette. Und ich finde, es ist wirklich, auf der Toilette kommen die besten Ideen.
Ja. Schönes Bild. Ja, bei mir ist es so, ich habe zwei Erinnerungen an, oder beziehungsweise zwei Geschichten mit Langeweile, wollte ich sagen, mit Aufregung, Lampenfieber. Bei mir ist es so, ich kann mich an die ganzen Musikwettbewerbe als Kind erinnern, gerade die Klassikwettbewerbe, klassisches Vorspiel, Solo-Piano.
Ja.
Da war ich sehr nervös.
Ja, das kann ich teilen. Das absolut.
Auch gerade dann so bei Landeswettbewerben und so, wo alle so Spezi waren und ich war der Einzige, der nicht auf Spezialgymnasium war und dann so vorgeturnt ist. Und ich war besonders nervös, weil ich hab auch für manche Wettbewerbe viel zu wenig geübt.
Mhm.
Und habe das nicht so ernst genommen wie andere.
Ja.
Das war sehr unterschiedlich von der Priorisierung. Bei mir war es so, kurz davor mal, ne?
Ja.
Und dann weiß ich, da hat immer dann meine Lehrerin immer gesagt, so ist noch eine Banane, das ist Löwenfutter, das ist so in mir drin geblieben.
Ja.
Und aber diese Grundnervosität dann so die halbe Stunde vor dem Vorspiel, die war Katastrophe.
Mhm.
Das war richtig schlimm. Beim Machen war es dann wieder schön, aber das davor war grauenvoll, gerade in der klassischen Musik.
Ja.
Und das wurde dann aber weniger war gar nicht mehr teilweise da, als ich dann Jazz gespielt habe.
Mhm.
Aber immer in Prüfungssituationen ist immer unangenehm.
Ja.
Und was jetzt bei mir jetzt so ist, dass ich nervös bin die ganze Zeit, wenn es wieder Richtung Tour geht.
Ja.
Aber nicht wegen des, wegen der Situation auf der Bühne,
ja,
sondern wegen dem Ganzen drumherum.
Ja, aber das ist vielleicht dann kein Lampenfieber mehr, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist doch, das ist eine Grundnervosität.
Na gut, okay.
Das ist eine, ja, Grundnervosität. Und ich werde ruhig in dem Moment, wenn ich auf die Bühne steige.
Ja, das geht mir auch so. Absolut.
Und dann bin,
ja,
ich so glücklich, ja, dass alles andere abgehakt ist und dass es dann ums Wesentliche geht.
Ja.
Dann ist eine richtig große Sehnsucht bei mir da. Mhm. Endlich die Leute. Endlich geht das Bühnenlicht an. Endlich kann man das machen, was man so liebt.
Ja.
Oh. Und es sind ja, wenn man mal überlegt, das sind ja manchmal nur anderthalb, zwei Stunden. Und der Rest ist, mhm, alles Vorbereitung.
Ja.
Alles.
Ja.
Das ist schon wirklich absurd.
Ja.
Also es ist schon ein sehr spezieller Beruf, weil du lebst nur für diese 90 Minuten. Trotzdem musst du unglaublich viele Zwischenschritte gehen, um diese 90 Minuten toll machen zu dürfen.
Ja, ja. Spannend. Ja, klar. Letztendlich kann man sagen, es gibt, glaube ich, nicht das Rezept gegen Lampenfieber. Ne? Ich glaube, das ist auch so immer so Typfrage und auch sehr abhängig davon, was du meintest, was man dann am Ende wirklich auf der Bühne macht. Mir ging das ganz genauso. Bei Klassik wahnsinnig aufgeregt. Auch oftmals bei Konzerten, wenn ich für andere in der Verantwortung stand. Bei eigener Musik eigentlich fast, also da geht es einfach um andere Sachen so. Aber das fällt auf uns zurück. Da fühle ich mich am wohlsten von allem, was ich auf einer Bühne machen kann. Ne? Aber trotzdem muss man sagen, mit Lampenfieber wirklich Umgang zu finden, heißt ja auch so wirklich seine Nerven im Griff behalten. Ne? Dass man, weil die Gefahr ist ja da, oder mal anders gesagt, die Gefahr ist da, dass man auf die Bühne geht und sich am Ende über sich selbst ärgert, weil man nicht die beste Leistung bringen konnte, weil man aufgeregt war. Ne? Und dann denkt, Mist, ey, ich kann es doch eigentlich besser. Ne? Und sprich, Lampenfieber ist wichtig, Aufregung ist wichtig, weil ich glaube, das bewirkt erstmal, dass wir in eine Spannung kommen. Und die ist ganz, ganz toll wichtig für eine Bühne, dass wir das, dass es irgendeinen Unterschied macht zu, ich sitze zu Hause im Wohnzimmer und spiele Klavier, ja. Und die Spannung ist erstmal toll, ist was Gutes, ja. Aber dass man parallel sozusagen trotzdem versucht, seine Augen und seine Ohren nach draußen zu richten, das ging mir ganz oft so. Weil die Gefahr ist bei Aufregung, dass man sich zurückzieht, in sich reinguckt nur noch, ne? Und anfängt, sich nur noch auf sich zu konzentrieren, auf seine Gefühle zu konzentrieren. Und beim Musikmachen geht es ums Zuhören. Und beim Musikmachen vor Leuten geht es darum, die Leute auch mitzunehmen. Und dieser Blick nach außen für dein Gegenüber, egal ob das der Mitmusiker ist oder die Mitmusikerin oder dein Publikum, der ist ganz wichtig und der kann auch ein bisschen helfen, vielleicht, sag ich mal, eine gute Aufregung zu entwickeln, aber eben nicht zu drüber.
Ein sehr, sehr guter Punkt, dass man den Raum merkt und spürt und dass man loslässt und nicht in Perfektion denkt, sondern, ja, in dem Moment.
Absolut.
Das ist, ja, auch beim Sport so, man kann 0,40 zurückliegen, ja, im Pedal. Es geht darum, dann den nächsten Punkt zu wenigstens zu holen.
Das ist eine gute Schleife.
Ja, ist wirklich wichtig.
Ja.
Ah, Freunde, wir haben die Kategorie immer noch Deep, ja, Talk oder Quatsch. Ja. Eigentlich das, was wir heute machen, ist Deep Talk oder Quatsch.
Ja.
Einfach anzufangen.
Ja.
Und über Tiramisu zu reden.
Ja. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, Antonio.
Wir haben aber hier noch einige Themen drin.
Müssen natürlich
vier Themen.
Kurz halten.
Wollen wir da die alle nehmen?
Ja.
Was steht da drauf?
Super Bowl. Heute ist Super Bowl.
Oh, habe ich auch nicht mitbekommen.
Guck, heute. Ich glaube, oder heute war es oder ist, egal.
Ist auch was nicht verfolge.
Ich krieg das immer mit, weil es wird versucht, hier zu vermarkten.
Ja.
Und ich kenne auch einige, die das tatsächlich gucken. Mich hat es noch nicht gepackt irgendwie, aber ich krieg's immer mit. Und was ich immer gucke, ist einen Tag später die Halbzeitshow.
Ja.
Weil das ist wieder.
Wer ist es denn diesmal?
Ist es nicht Bad Bunny tatsächlich?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube Bad Bunny mit Bruno Mars oder so, kann das sein?
Kann gut
ist
sein.
Vielleicht doch jetzt, aber verlasst euch jetzt nicht auf meine Rede, ne? Kann aber sein, Bad Bunny.
Okay.
Aber auf jeden Fall die Halbzeitshow gucke ich immer an. Großartige Musikshow.
Ja. Legendär dieser Michael Jackson-Auftritt.
Ja. Ja.
So, nächste Kategorie. Singer-Songwriter.
Willst du jetzt meine Meinung darüber wissen? Im Allgemeinen zu Singer-Songwriter?
Also ich kann ganz wenig damit anfangen und ganz viel. Das ist total absurd.
Ja, bei mir genau das Gleiche.
Es hängt von der Persönlichkeit ab. Ich kann damit nicht so. Das Ding ist, ich kann ganz viele Musik hören, auch zum Beispiel im Englischen früher oder sonst was, wo ich den Text nicht verstehe.
Mhm.
Es ist nicht wichtig. Mhm. Für mich ist die Musik das Wichtigste.
Ja.
Das merke ich. Und das ist so auch, das unterscheidet mich von Singer-Songwriter-Typen und so.
Ja.
Für mich muss die Musik stimmen. Und dann irgendwann kommt vielleicht mal der Text.
Ja, 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 ja.
Ja, das da merke ich einfach, ich bin kein Singer-Songwriter-Typ, so
ja.
einfach.
Ja. ja. Bei mir letztendlich auch so ein zweigeteiltes Ding, ne? Weil dieses, ich stehe mit meiner Gitarre da und singe 80 Strophen, ist auch nicht mein Ding, weil ich komme auch eher von der Musik. Ne? Ja. Ich höre auch immer nur auf die Musik und es gab Touren, also früher, da habe ich 20 Konzerte gespielt und ich kannte, also mit einem Sänger und ich kannte keinen einzigen Text, weil ich immer nur auf die, oh, jetzt kommt G-7, toll. Trotzdem muss ich sagen, ich natürlich sehr gute Beispiele und inspirierende Beispiele kennengelernt. Zum Beispiel Dota oder vor allem Max Prosa, mit dem ich sehr, sehr viel gemacht habe. Und ich muss sagen, Max zum Beispiel kommt ja eher vom, also er kommt von beidem, ja, weil er ist auch ein unglaublich toller Musiker. Aber er kommt wirklich auch vom Wort. So, und es ist einer der wenigen, wo ich wirklich sehe, dass ihm Schreiben scheinbar leicht fällt. Und er einfach eine eigene Sprache gefunden hat, auch zusammen mit seinen Gedichten. Und da ist natürlich auch manchmal Musik Mittel zum Zweck. Aber da bin ich immer wieder ganz berührt. Und Max ist für mich lustigerweise auch wie viele so Jazzmusik ein Live-Künstler. Ich finde, Max Prosa muss man live erleben. Also weil jedes Mal, der Typ hat ganz viel Zauber und schafft es eben auch in Moment zu kreieren. Finde ich unglaublich berührend. Also deshalb, ich glaube, der ist sogar jetzt im, also ich glaube nicht nur, ich weiß es, er ist im März und April auf Tour mit seiner Band genau, das wäre eine große Empfehlung, dahin zu gehen. Das nächste, hier aus unserer kleinen Box, Winterresidenz, wenn ja, wo? Naja.
Winterresidenz, wenn ja, wo?
Ja, ist von dir, also du meinst schon, ist eine Residenz, wo aber auch Winter ist dann, ne?
Nee, kein Winter. Also,
ach so.
Wenn man dann, wenn man weg, also, nee, kann auch Winter ja. sein, kann alles sein.
Ah.
Ich denke nämlich drüber nach, was ich mal später mache, so in 10 Jahren.
Nö, ich hab schon jetzt, also als erstes kam mir die Assoziation mit so einer schönen Berghütte, die aber gut angebunden ist, wo man trotzdem so tun kann, Instagram-mäßig, als ob man ganz alleine ist, aber es sind nur 200 Meter bis zum nächsten Konsum. Aber also sowas habe ich gedacht, aber jetzt, wo du sagst, natürlich, also meine Vorstellung von im Alter ja. ist, nach Weihnachten geht's los, 3 Monate in Süden. Und dann irgendwo, wo es warm ist. Bisschen, es hängt ja gar nicht nur mit der Temperatur zusammen, sondern mit der Leichtigkeit, die das Leben dann wieder mit sich bringt. Ne? Einfach so dieses Käffchen in der Sonne. Ach, fühlt ihr es schon?
Nein, ich meine das ganz konkret.
Ja.
Bist du dann eher einer, der dann Richtung Stadt tendiert?
Ach so.
Also man kann ja auch sagen, ich brauche es ja gar nicht krass warm oder so, aber ich brauche dann einfach trotzdem ein bisschen Lebensgefühl von, also ich meine zum Beispiel Rom ist eine schöne Stadt.
Ja.
Man hat viel Kultur.
Na, aber bei dem Wort Residenz denke ich natürlich an mein eigenes Schloss.
Ach so, ja, das denke ich zum Beispiel nie. Ich denke, ich brauche keinen Ort, den ich besitzen möchte. So.
Ja.
Ich möchte mich auch nicht darum kümmern, weil wenn
ja. Ich würde gerne Rom besetzen.
Man kann ja auch sagen, man nimmt ja. ein schönes kleine Pension irgendwo
ja.
und
ja.
hat früh ein Frühstück und startet ja. von dort aus. Ja. Gar nichts, wo man sich so groß kümmern müsste. Das wäre jetzt mein Ding.
Ach so, also. So eine Betreuung. Das letzte Mal hast du schon über das Pflegeheim erzählt. Wie schön das ist.
Ja, das wird schön.
Und jetzt lässt du dich.
Gisela im Zimmer nebenan 14
in der Pension bekochen.
Zimmer 16 ja. trifft man sich immer.
Aber kann ich verstehen.
Ja, aber du hast noch nicht den Ort, ne?
Nee.
Ich auch noch nicht.
Irgendwo, wo es warm ist.
Also wenn ihr einen Tipp habt.
Die Leichtigkeit muss stimmen.
Sagt mal, schreibt mal rein in die Kommentare, wohin.
Ja.
Wo soll man hin? Ihr könnt auch Erzgebirge schreiben. Dann, wenn ihr dann irgendeinen Tipp habt oder so.
Ja.
Erzgebirge ist jetzt nicht so ganz oben bei mir. Ist schön auch im Winter sicherlich, aber ja. ich mag es ja eher, wie Sascha beschrieben hat, auch ein bisschen leichter.
Naja, und wenn du aus Leipzig kommst und das Wort Winterresidenz nennst, dann muss es natürlich schon ein bisschen weiter weg sein.
Ein Riesenthema. Oh, krass.
Hast du doch
was hast
gezogen?
Du denn da aufgeschrieben?
KI.
Ich habe das letzte Thema gezogen und das Thema heißt KI. Oh Gott.
Ja gut, wir können auch einfach zu unserem letzten Musiktipp kommen. Da
also
reden wir das nächste Mal über KI.
Ich habe einen Beitrag von Elon Musk angeschaut letzte Woche. Der war ja in Davos.
Ja.
Und ich habe die Davos-Woche sehr verfolgt.
Ja.
Habe mir einige Reden angehört.
Ja.
Komplett auch. Ich fand die Rede vom Premier von Kanada sehr, sehr
ja,
stark.
Ja, legendär.
War eine sehr gute Rede. Habe mir auch die komplette Rede von Donald Trump leider angehört.
Ja.
Das ist immer wieder das Gleiche.
Ja. Was war mit KI?
Und ich habe mir Elon Musk angehört, ja. der über KI gesprochen hat.
Ja.
Und das war sehr interessant.
Natürlich rosige Aussichten für alle.
Ja, aber gar nicht auch nicht, er hat jetzt nicht gesagt, nur so, ich kann jetzt nicht 1:1 wiedergeben, was er gesagt hat, aber er hat nicht gesagt, es wird alles super, so, sondern er hat die KI auch beschrieben in der Hinsicht, dass Ende diesen Jahres jede KI besser ist als jedes Gehirn, das es gibt. Mhm. Und dass schon allein nächstes Jahr die KI so stark ist, oder viel stärker als alle Gehirne auf dieser Erde zusammen.
Ja. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Vorstellung ist. Aber
Ich das dann höre, denke ich dann immer, und was bedeutet das denn jetzt?
Ja.
Also, und wo geht das Ganze dann hin? Und wie gebrauchen wir es, dass wir gut miteinander umgehen.
Aber ich meine das jetzt KI in der Musik. Ne?
Ach
also
so.
Jetzt, ne, ja, nicht allgemein.
Oh Gott, ich dachte jetzt deswegen, warum schreibt ihr so ein Riesenthema auf? Weil KI
Musik.
Ist für mich, na dann hättest du noch in der Musik schreiben sollen.
Ich hatte keine Zeit. Einfach KI hier
KI,
in der Musik.
Weil es ist so ein Riesenthema und ich dachte, wir machen jetzt ein Riesenthema
nein,
noch auf.
Nein.
Okay, KI in der Musik, klasse oder nicht, ja. Kann man
benutzen. Ist auch wieder zweischneidig.
Ist ein Tool.
Genau, es gibt inzwischen auch in dem Musikprogramm gibt's Tools, die sehr, sehr sinnvoll erscheinen, wo man wirklich so das Gefühl hat, ey, das ist eine wirkliche Arbeitserleichterung. Trotzdem muss man sagen, zum Beispiel auf Spotify, viele Playlisten, die noch vor Jahren riesig waren, wo zum Beispiel so ruhige Klaviermusik drin war, aber dann waren halt wirkliche Leute da drin, wie Ludovico Einaudi oder Nils Frahm, sind jetzt komplett alle da raus und ist vorwiegend nur noch KI-Musik drin von Künstlern, die es eigentlich gar nicht gibt, weil die Musik erfüllt den Zweck von, ne, ist halt ruhig, dudelt im Hintergrund und es wird schon passen. Und es lässt sich auch anscheinend gut mit KI gestalten, so ruhige Klaviermusik. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Musik durch so ein KI-Programm gejagt oder irgendwas. Keine Ahnung.
Doch, ich habe es schon mal gemacht.
Und was kam raus?
Es war noch echt scheiße. Also nicht die Musik, sondern ich habe mal einen Podcast oder einen Radiobeitrag, den ich für MDR mit dir gemacht hatte, hatte ich mal ein Interview gemacht mit Klüsen im Backstage und da waren so viele Nebengeräusche und da habe ich es durch eine KI gehauen. Aber das war damals noch zu schlecht.
Damals heißt im September.
Na, vor einem ja oder so. War einfach noch, hat zu viel weggenommen. Es war klang zu künstlich. Klang noch nicht wie eine gute Stimme. Jetzt ist das natürlich wahrscheinlich schon anders.
Wahrscheinlich schon anders.
Ich glaube, KI wird auch in der Musik, danke, dass du es nochmal so gesagt hast, weil ich war wirklich erschlagen von dem Thema. Aber KI in der Musik, ich glaube, es wird wirklich so sein, wie du es beschrieben hast, dass Hintergrundgedudel oder Hintergrundmusik bei In aller Freundschaft im Fernsehen oder irgendwelche Werbung wird unterlegt mit Musik, das wird KI machen, klar, ist einfach billiger, bezahlst du dir halt die KI und das Programm, was die KI gemacht hat, aber ich glaube trotzdem, dass handgemachte Musik auf jeden Fall immer noch da bleiben wird.
Na klar, also das persönliche,
Live-Ding
wird nicht zu schlagen sein, definitiv, aber man muss sagen, auch wenn natürlich man sagt, okay gut, Hintergrundmusik, okay, bleibt halt Hintergrundmusik, muss man aber trotzdem am Ende sehen, am Ende der Kette verdient jemand, der KI-Musik gemacht hat und nicht eben der Künstler, von dem die Hintergrundmusik kommt. Ne?
Ja.
Also die Töpfe werden anders verteilt in einem Momentum, wo eh nicht so viel bei den Künstlern ankommt. Also von der Seite her muss man sagen, ist es auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Menschheit sich... Also, dass Technologie nicht immer nur heißt, es geht nach vorn, ne? Sondern heißt einfach einen großen Umbruch. Der ist tatsächlich spürbar in jeder Form. Ihr könnt euch aber sicher sein, unsere Musik kommt nicht von der KI und wird auch nicht durch KI-Musik erzeugt.
Aber ein ganz wichtiger Punkt, zwei Punkte. Und zwar, eine Freundin von uns hat mir gestern Abend einen Bericht geschickt von der ARD, wo eine Doku über die Vorbereitung von den deutschen Sportlern gezeigt wird, wie die sich für Olympia jetzt vorbereiten, Winterolympiade. Und im Hintergrund läuft halt Plagwitz in der ARD halt. Also Plagwitz wird recht häufig auch in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendungen benutzt oder so als Hintergrundmusik.
Ja.
Dachte ich, ah, guck mal, noch echte Musik.
Naja,
von uns.
Und am Ende verdienen wir ja damit, viel.
5 Cent.
Naja, aber es summiert sich ja. Also wenn, ne, und das meine ich eben. Also wir leben ja auch davon, von GEMA, so nennt man das, wenn unsere Musik genutzt wird. Ne?
Und der nächste Gedanke auch bei KI in der Musik, es ist halt, wir leben in einem kapitalistischen System, wie du es eben mit den Verkaufszahlen von Echo schon erzählt hast oder von irgendwelchen Unboxing- oder Boxing-Sachen.
Deutschland geht es anscheinend immer nach Umsatz.
Ja, und ich glaube, so wird es auch mit der KI sein. Es wird immer dann genutzt, wenn man noch mehr Gewinn für irgendjemand hervorrufen kann. Mhm. Und so wird, so werden die Tools auch benutzt werden.
Ja. Wenn wir aber mal spannende Tools finden sollten, ne? Also wie gesagt, wir wollen nicht nur sagen, dass es schlecht ist, sondern es ist einfach anders. Und wenn wir auf spannende Sachen stoßen, dann werden wir euch auch daran Anteil lassen haben, ne? Weil im Endeffekt muss man sagen, es gibt auch trotzdem Tools, die uns begegnen, wo man sagt, ey, das ist super, das ist wirklich eine große Hilfe. Und wenn uns da was Inspirierendes begegnet, hauen wir es hier raus.
Definitiv. Sascha, wir sind ganz schön
also heute sind wir durchgedreht. Ne? Heute, sag mal.
Aber ganz schön viele
Themen.
Du darfst
auch gleich, obwohl du dich so aufs Mittagessen gefreut hast.
Wahnsinn, wir haben wirklich
die längste Podcast-Folge.
Ja, mit großem Abstand.
Ja.
Wahnsinn. Also,
was hast du mitgebracht noch, Antonio, zum Abschluss der Sendung hier für Duschlila Pikachu-Playlist?
Habe ich was mitgebracht, was ich glaube, du auch auf dem Zettel hast.
Ja, was denn?
Weil wir die Woche eine Sendung machen für MDR Kultur.
Ja.
Eine Künstlerin dabei haben, die wir ganz toll finden.
Ja.
Und der wir zum 50. Geburtstag gratulieren.
Ja.
Und das ist ein Stück von Feist.
Ja.
Und das heißt 1, 2, 3, 4.
Ja.
1, 2, 3, 4. Einer ihrer größten Hits. Und der bekannt geworden ist durch eine iPod-Werbung.
Ja.
Weiß nicht, wann das war.
2007, glaube ich. Ja.
Und sie ist dadurch berühmt geworden durch diese Kampagne oder dieser Song auch ganz besonders. Ihr größter Hit mit. Mhm. Und den packe ich auf die Playlist. Finde ich einen tollen Song. Tolle Künstlerin.
Aber ist doch schön, Antonio, habe ich gar nicht hier auf meinem Zettel. Habe ich gar nicht
bin
drauf.
Bin ich glücklich.
Hab ich gar nicht. Ich habe nochmal geguckt, und zwar, es gab mal ein Album, ich glaube so 2016, Malibu hieß dieses Album. Von Anderson Park. Genau. Unglaublich toller Musiker. Kann singen, kann rappen, kann Schlagzeug spielen, sieht wahnsinnig gut aus. Also hat irgendwie alles, so ähnlich wie bei uns. Und, und die Platte Malibu, die hat uns damals, das war so das Ding in Musikerkreisen. Da hat man gesagt, guck mal, der Typ. Und das war so ein Typ, wo man dachte, ja, so will man sein. Cool, lässig, gut aussehend, unglaublich talentiert und dann auch noch was aus dem Talent gemacht. Also so, und sitzt halt am Schlagzeug und rappt und singt und man denkt, boah, ja Mann, gib
mir
mehr.
Und hat auch eine mega gute Platte danach noch mit Bruno Mars gemacht.
Genau, genau. Die ist eh super gut und ein Künstler, dem man auf jeden Fall folgen sollte. Und ich packe drauf von dem Album Malibu, kannst du alle Songs drauf packen. Ich habe jetzt genommen Am I Wrong. Es geht praktisch darum, in dem Song sich auf einen Moment einzulassen, den heutigen Tag zu feiern, ne? Und nicht immer nur ans Morgen zu denken, sondern im Prinzip heute, ihr Lieben, am Montag ist die Party und Antonio bekommt jetzt sein Mittagessen.
Ah, ich freue mich drauf.
Ja?
Ich freue mich richtig drauf. Was Schönes heute?
Nö.
Gut, tschüss.
Ciao.